weil wir da stehen würden und so meckern, dann würden die sagen, ach guck, da ist ja die Meckerelse. Und so aber müssen sie lachen, sind schon mal eingefangen mit dem Lasso des Humors und dann setzen sich damit auseinander.
Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Ich bin Katja Berlin und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich euch noch kurz um eure Unterstützung bitten. Die brauchen wir nämlich. Abonniert unseren Podcast, gebt Bewertungen ab, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Geld für gute Inhalte übrig habt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Den Link dazu findet ihr auf www.fix40.de unter Mitgliedschaft. Da könnt ihr euch auch gleich für unseren kostenlosen Newsletter eintragen, den wir zu jeder Folge raussenden. Und für so eine Mitgliedschaft bei Steady bekommt ihr nicht nur unseren Dank, und 1000 Karma-Punkte. Ihr bekommt euch jeden Monat eine exklusive Folge nur für Abonnentinnen zu hören. So, Werbeblock zu Ende. Wir haben heute eine Frau zu Gast, auf die wir uns schon lange gefreut haben, weil sie so ein schönes Vorbild ist, was den Umgang mit dem Älterwerden angeht. Ich freue mich sehr auf sie. Herzlich willkommen, Silke Burmeister. Silke ist 57 Jahre alt, kommt aus Hamburg und war lange Journalistin und Kolumnistin. Ich habe zum Beispiel von ihr immer gern die Kriegsreporterin gelesen und auch natürlich das geheime Tagebuch der Carla Bruni habe ich sehr geliebt. Jetzt ist Silke Burmeister Speakerin, Moderatorin, Aktivistin und Online-Magazin-Gründerin. Mit Paliflux hat sie vor gut 2 Jahren eine Plattform aufgebaut für Frauen ab 47, deren Motto lautet Rausch, Revolte, Wechseljahre. Paliflux bietet Kultur, Sex, Politik, einen Podcast und mehr. In der Selbstbeschreibung heißt es, die Seite sei ein virtuelles Haus für uns Frauen, das uns in unserer Fülle abbildet. Bei Paliflux gibt's auch so einen Shop, in dem kann man lustig bedruckte Fächer für den kommenden Sommer oder die kommenden Hitzewallungen kaufen. Das fand ich sehr schön. Das zeigt schon, in welche Richtung das Ganze geht. Entstigmatisierung, Normalisierung und vor allem viel Humor. Darüber wollen wir heute mit ihr sprechen, vor allem aber auch über Sichtbarkeit. Liebe Silke, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch sehr. Das finde ich ganz toll, dass ihr mich eingeladen habt.
Endlich. Und Gunda, leg mal los, oder? Mit den Standardfragen.
Ganz genau. Silke, was machen die 40er? Ich meine, du bist jetzt schon in den 50ern, aber vielleicht kannst du dich erinnern. Was machen die 40er besser als die 30er?
Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, denn das Lustige ist, ich habe vorhin meine Antwort nochmal überworfen sozusagen, weil mir was richtig Gutes einfiel und das ist jetzt aber weg. Aber was ich wirklich toll finde und ich glaube aber, das kam wirklich erst mit den 50ern, aber wahrscheinlich geht es mit den 40ern los, das ist diese Ruhe in sich selbst vor dem Hintergrund, dass man weiß, was man kann. Und dann den Dingen, also dass da mehr Zuversicht kommt. Also da ist jetzt auch nicht immer Ruhe in mir selbst, das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt in der Arbeit, also im Kontakt mit Jüngeren, dass die wahnsinnig am Rad gedreht haben, weil noch was, also es war noch nicht ganz fertig, also wir haben ein Magazin zusammen produziert und ich habe immer gedacht, nee, da wird schon irgendwas stehen. Und wenn das mit den Geschichten nicht klappt, dann werden wir heute Nacht das Heft vollschreiben. Also da war so eine Sicherheit, das wird schon. Und ich glaube, das ist was, was natürlich einen absoluten Unterschied gerade zu der Zeit in den 30ern darstellt, wo man die ganze Zeit so irrsinnig am Rudern ist und immer zweifelt, ob alles reicht.
Mhm. Kannst du uns denn vielleicht schon einen kleinen Teaser auf die 50er geben? Wird es noch besser?
Also bevor das besser wird, und ich finde, es wird besser, muss man wirklich durch ein echt finsteres, schlimmes Tal. Wobei, ich weiß jetzt auch nicht, ob das alle müssen, aber ich glaube sehr, sehr viele, weil tatsächlich da ein Umbruch stattfindet. Also bei mir war der wirklich, der hat mich komplett auf den Kopf gestellt. Und es war eher so wie, ich stelle mir das so vor, wie wenn man mit so einem kleinen Schiff in so einen Sturm kommt und du wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und du wirst da durchgeschüttelt und durchgerüttelt und du hast einfach Angst, ob du da überhaupt durchkommst. So hat sich das bei mir angefühlt. Und als ich dann durch war, und jetzt bin ich durch, ist dann da wieder die Sonne, die See ist ruhig und alles ist toll. Und man hat ganz viel, was man vorher nicht hatte. Das auf alle Fälle.
Okay, konzentrieren wir uns mal auf diesen schönen Ausblick.
Angst. Ja. Nee. Ich will euch, das, wie gesagt, es muss ja auch nicht bei allen so sein, aber ich habe gerade heute wieder einen Text gekriegt von einer Frau, die eben das auch so beschreibt. Und das ist wirklich, das ist so ein bisschen wie die Pubertät, nur in schlimm. Also weil du wirklich, du weißt nicht, was am Ende rauskommt. Also die Veränderungen sind so enorm. Also einerseits, was mit dem Körper passiert und vor allen Dingen aber mit der Psyche. Und bei mir war es halt zum Beispiel so, dass mein Beruf nicht mehr gepasst hat. Also ich war ja schreibende Journalistin und als solche ganz, ganz glücklich und auch ziemlich erfolgreich. Und auf einmal merkte ich, das passt nicht mehr. Ich will nicht mehr schreiben. Ich kann nicht mehr schreiben. Und dann, ich habe quasi meine Identität verloren, weil wer bin ich, wenn ich nicht mehr schreiben möchte? Und das war natürlich furchtbar. Das war wie so eine Tänzerin irgendwie mit einem Appen Bein quasi. Wobei das Bein war noch dran. Es war nur taub. Ich habe so mitgeschleift und es war scheußlich.
Oh, darf ich nochmal kurz eine Zwischenfrage stellen? Hattest du eine Ahnung, was da auf dich zukommt oder bist du da unvorbereitet reingeschlittert? Also hast du dich da vorher schon so ein bisschen informiert gehabt oder kam das einfach
völlig überraschend? Das kam tatsächlich total überraschend. Ich habe auch lange nicht verstanden, dass, also ich glaube schon, dass bei mir relativ, also das ist sehr, also es war sehr heftig und ich glaube, dass nicht alle Frauen das so heftig erleben. Aber dass es so sein würde, das wusste ich nicht. Und man ahnt ja oder man hört ja immer, ne, Wechseljahre und so weiter, aber dass das dann solche Ausmaße oder auch so eine Darstellungsform hat, das war mir nicht klar. Und ich habe es auch lange eben nicht verstanden. Ich habe halt auch nicht, ich glaube, ich hatte halt generell eine Krise, weil ich mit meinem Beruf irgendwie auch am Ende war. Das war so quasi so auserzählt. Und dann kommen dazu dann aber diese Veränderungen eben, die durch die Wechseljahre so stark bedingt sind. Und ich glaube, das war einfach eine ganz ungute Kombination, die es wahrscheinlich auch so schlimm gemacht hat. Aber wie gesagt, das wusste ich vorher nicht.
Also die Hoffnung bleibt, dass wir durch ganz viel uns damit beschäftigen und aufklären, Katja, vielleicht doch anders da reingehen, oder?
Ja, nicht ganz so unvorbereitet, hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, man kann sich es schwer vorstellen, ja, wie es letztendlich für einen ist.
Also ich glaube, was ich ganz wichtig finde, ist dieses, also dass jetzt eben so viel drüber gesprochen wird und vor allen Dingen auch, also man kann bei mir so rauslesen, dass ich da den Hormonen sehr, sehr kritisch gegenüberstehe und das ganz schwierig finde, dass das so ein Lifestyle-Ding wird. Und nichtsdestotrotz kann das ja enorm helfen, ne? Und das, ich, im Nachhinein denke ich auch, ach, hätte ich mal welche genommen. Aber ich glaube, was so ganz schwierig war, das ist so dieses Psychische, was natürlich auch durch die Hormone bedingt sein mag, aber diese elementare Krise. Und wie gesagt, bei mir war das Berufliche, aber es ist halt einfach, wenn man sich vorstellt, man ist dann irgendwie Ende 40 oder so, man hat jetzt gewisse Dinge sehr, sehr lang gemacht, ob das der Beruf ist oder ob es die Partnerschaft ist oder der Wohnort oder, ne, da ist ja so viel, wo du so denkst, also was irgendwie wie auserzählt ist und dann stehst du da und weißt überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Naja, du hast ja zum Glück da ein paar Ideen entwickelt und darüber sprechen wir ja gleich.
Ja. Oh Katja, ich bin dir so dankbar. Ich habe gar gedacht, wie krieg ich die Kurve? Aber
ich wollte euch jetzt gar nicht so einen Downer hier beschweren zu Beginn. Das tut mir total leid.
Nein, du sagst ja, am Ende kommt die Sonne. Das ist doch schon mal der Ausgang, den wir brauchen.
Ganz genau. Und du hast jetzt auch noch die Chance auf eine ganz, ganz leichtfüßige Antwort oder eine Fortführung, Vollendung des Satzes. Ich bin Ü40, aber...
Ich bin Ü40, aber innerlich stehe ich dann da und denke, also es ist so ein bisschen, als wenn der Körper ein Zug ist und der fährt weg und ich stehe am Gleis und stehe da mit meinem jugendlichen Esprit und irgendwie bin ich immer noch so ein junges Fohlen. Und aber weißt du so, aber der Zug mit dem Körper und dem biologischen Alter, der fährt einfach davon. Und ich glaube, die größte, das Ding ist, ja, ich bin nur 40, aber irgendwie passt das alles überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Hat es denn jemals zusammengepasst?
Ich glaube, das geht ja so vielen so, ne? Das ist ja so verrückt. Und ob das mal, ich glaube schon, dass es mal zusammengepasst hat. Also ich habe noch dieses Gefühl, ich bin so aufgewachsen in einem Vorort von Hamburg und wir wohnten so direkt am Feld und dann hatte ich so ein Fahrrad und dann war da der Feldweg und das Fahrrad war natürlich das Pferd und diese Vorstellung, ich bin ein Cowboy oder was weiß ich, was die Entsprechung für mich da war und also ich habe dann ganz doll getreten und dann habe ich eben die Beine von den Pedalen genommen, die Füße von den Pedalen und habe mich so ne, so fahren lassen sozusagen und das Haar wehte und die Vorstellung war, ich reite jetzt hier übers Feld. Und irgendwie das ist, also das da war das ja total stimmig. Ne? Also da war so, das waren so Momente, wo das Leben so gestimmt hat. Und zwar in jeder Hinsicht. Also da gab es keine Verschiebung von, wer bin ich und bin ich älter, als ich mich fühle oder fühle ich mich älter, als ich bin und so, sondern das war ja total stimmig.
Okay. Und schlussendlich, Entschuldigung.
Ich versuche es
einfach nochmal. Liebe Grüße, ja, von wegen. Jetzt kommt das mein Nachmittagesstuch. Letzte Frage, die wir an dich haben aus dem Standardrepertoire, liebe Silke. Letzte Woche, warst du erwachsen oder eher nicht so?
Naja, gemessen an dem, was ich gerade jetzt eben erzählt habe, ist das mit dem Erwachsensein so ein bisschen ja, aber es gibt auch immer wieder diese Einbrüche quasi. Also eigentlich ist es immer, wenn es mir gut geht, dann fühle ich mich total jung quasi. Aber nicht jung im Sinne, ich fühle mich so jung, sondern dann passt das überhaupt nicht zu meinem Alter. Und irgendwie, genau, das ist immer, wenn es gut ist, dann fühlt sich das immer toll an. Und tatsächlich geht es mir zwischendurch immer mal sehr blendend. Und dann denke ich, ach guck, da ist doch wieder das Fahrrad und das Feld und ich kann da drüber wegbrochen und mir vorstellen, ich reite durchs Leben.
So ist das. Und das waren aber wirklich schöne Antworten. Das war ein wirklich schöner Start. Aber wir wollen ja heute eigentlich mit dir über Sichtbarkeit sprechen. Und ich habe neulich so einen klugen Text gelesen von Victoria Smith im englischen Telegraph. Und die hat geschrieben, dass es ja das Klischee gibt, wonach mittelalte Frauen unsichtbar werden. Das sei aber ja totale Quatsch, weil sie ja keine Superkräfte haben. Mittelalte Frauen werden also nicht unsichtbar, hat sie geschrieben, sie werden ignoriert. Und ich finde, das ist eine schöne Klarstellung, um das irgendwie mal so gerade zu rücken. Und bei dir kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass du jemals ignoriert wurdest. Oder täusche ich mich da?
Doch, da täuschst du dich. Ich wundere mich auch manchmal. Manchmal versuche ich, in so ein Gespräch reinzukommen und ich auch daneben stehe und denke irgendwie, wieso werde ich jetzt hier so ignoriert? Das ist auch schwierig, da nicht gekränkt zu sein. Aber ich finde, also der Satz ist natürlich wirklich sehr, sehr gut, weil dieses Unsichtbarwerden hat wieder so einen eigenen Anteil quasi, ne? So dieses, deswegen passt der Satz ganz gut. Und das Lustige ist, ich hatte immer diese Geschichten gehört von den Frauen, die dann im Restaurant nicht mehr gesehen werden. Und da habe ich gedacht, naja, also das wird mir nicht passieren. Ich habe auch immer, trage ja wahnsinnig gern Leuchtfarben und so und habe aber, also wirklich, ich saß da, ich sah aus wie eine Boje. Und trotzdem sind diese Kellner an uns vorbei. Und das hat was Schmerzhaftes, das hat auch was Kränkendes. Aber es war eben auch so überraschend, weil ich konnte aufgrund meiner Farbigkeit eigentlich nicht gesehen werden. Aber du wirst doch dann nicht gesehen.
Oder du wirst gesehen und ignoriert, ja, das ist
aber
natürlich.
Aber solche Klamotten sind schon mal
hilfreich.
Genau, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie, trotzdem finde ich das hilfreich und wichtig, also weil ich glaube auch, also was ganz toll ist, ist ja zum Beispiel, dass diese Nichtfarbe Beige, ne, die verschwindet ja immer mehr, also früher gab es mehr Beige und so, und ich finde das schon ganz wichtig auch, oder was heißt wichtig, aber irgendwie, man kann ja wie gesagt auch was dazu beitragen, sozusagen in dieser Gesellschaft auch sichtbar oder auch fühlbar zu sein. Und ich finde, das fängt damit an, dass man eben nicht anfängt, so unsichtbar zu werben, in dem Sinne, dass man wie so eine Tarnkleidung anhat, sondern ich glaube, das ist eigentlich was ganz Schönes, ist, die anderen auch zu erinnern, dass man da ist, indem man halt einfach auch Klamotten anhat, die also nicht auffallen, also nicht wie ich, wie eine Boje, ne? Das muss nun nicht sein. Aber mir ist es vor ein paar Jahren mal aufgefallen, da war so eine Gruppe von älteren Frauen und ich stellte fest, da hatte keine die Klamotten an, die man so 15 Jahre früher noch gehabt hätte, sondern wo ich dachte, ach guck, geht doch, super.
Ich glaube, Beige tragen jetzt auch eher so 20-Jährige, ne?
Ja. Da war doch gerade jetzt am Wochenende, war doch in der Süddeutschen Zeitung über diese schlimmen Schuhe, die jetzt modern werden, über Halbschuhe und andere und so Geotex-Botten oder was weiß ich. Es kommt wahrscheinlich jetzt bald wieder.
Ja, aber ich glaube auch, dass Mode so ein bisschen zeitloser wird oder ich glaube auch, dass wir anders älter werden als unsere Müttergeneration und Alter sich auf jeden Fall verändert. Und es ist aber ja nicht so, dass du nur sichtbar oder für sichtbar oder an deiner Sichtbarkeit arbeitest, jetzt durch deine Klamotten wie eine Boje, sondern vor allem jetzt auch durch deine Arbeit. Und darüber, glaube ich, wollten wir vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen sprechen. Palais Flux habe ich ja schon erwähnt, das Online-Magazin, was du aufgebaut hast. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen, was das alles ist und wie du da auf die Idee für gekommen bist?
Ja, also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich habe ja ein Buch gemacht, das heißt Mutterblues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Vor dem Hintergrund, dass ich zu diesen Frauen gehöre, die sehr darunter gelitten haben, dass das Kind groß wird und sich so verabschiedet und dann irgendwann auszieht und so. Und da habe ich mich, habe ich mich gefragt, wieso haut mich das so um? Also weil ich war berufstätig, ich war auch Vollzeit berufstätig, ich war wahnsinnig viel unterwegs, ich war überhaupt nicht so eine Mutter. Und habe gedacht, warum haut mich das so um? Und dann bin ich draufgekommen, dass das jetzt sozusagen die erste Generation an Frauen ist, die wir die Kinder also in einem Alter bekommen haben, also ich war 30, sodass der Abschied der Kinder in unsere Wechseljahre fällt. Und bin da draufgekommen, dass es eine wahnsinnig schlimme Kombi ist, ne, zusammen mit den Wechseljahren. Und dann habe ich angefangen, mich für dieses Buch mit den Wechseljahren zu beschäftigen und habe eben festgestellt, dass die Zuschreibung, die die Gesellschaft da bereithält, eine des Mangels sind. Also wir werden halt so zu so Mangelwesen erklärt, weil alles, was vorher irgendwie, wie man da so attributiert wird, das wird so weniger quasi. Oder es wird uns abgesprochen. Ne? Also die Energie ist angeblich weniger und die Haare werden dünner und angeblich wollen wir gar keinen Sex mehr und so. Also alles wird weniger. Und das war so, wo ich so dachte, also das fand ich ganz, ganz furchtbar. Das ist ja völliger Bullshit. Also auch in meinem Umfeld, diese Frauen, die ich da kenne, die sind so kraftvoll. Die sind im Zweifelsfall auch in ihrem Leid und ihrer Wut kraftvoll. Aber wir sind so da. Das war so das eine. Und das andere war, zum Beispiel Bascha Mika hat es ja den Verschwindefluch genannt. Also die hat ja in ihrem Buch Mutprobe, heißt es, glaube ich, übers Älterwerden. Wie gesagt, die nennt es den Verschwindefluch. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet, und ich habe ja zum Beispiel als Medienjournalistin gearbeitet und weiß, dass der WDR vor ein paar Jahren wirklich einen ganzen Schwung von Frauen, die auf die 50 zugingen, vom Schirm genommen hat. Da habe ich gesagt, okay, wenn die den Scheinwerfer nicht mehr auf uns halten, dann machen wir es selbst. Also es ging wirklich nur darum zu sagen, wir machen jetzt hier eine Plattform, wo wir uns zeigen, wo wir präsent sind, einfach nur für uns selbst und dann sehen wir mal, was passiert. Und so gucken wir jetzt, was passiert und es passiert ganz viel.
Was zum Beispiel?
Also tatsächlich, wir hatten ja jetzt eine Aktion zur Berlinale oder anlässlich der Berlinale, die heißt Let's Change the Picture. Da geht es darum, also wir fordern ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in Film und Fernsehen, weil, also A ist es so, dass Frauen, also nicht nur ab 50, auch schon vorher, aber wirklich ab 50 ja kaum noch eine signifikante Rolle im Fernsehen spielen, also auch zahlenmäßig und auf 7 Männer kommen dann noch 3 Frauen. Das ist also so das Quantitative. Aber auf der qualitativen Ebene steht einfach, dass diese Rollen, die die Frauen spielen, halt immer so wahnsinnig verkniffene sind. Und die sind immer unglaublich enttäuscht und die sind traurig und der Mann ist mit einer Jüngeren weg und irgendwie so. Und das ist ja völliger Quatsch. Mhm. Also gibt es auch alles. Aber wir sind ja so viel mehr. Also unsere Geschichten sind so viel mehr. Und das ist halt was, wo wir gesagt haben, da wollen wir eine Kampagne zu machen. Und die haben wir gemacht. Da haben wir so ein Reel hergestellt mit Schauspielerinnen. Und das ist, muss ich sagen, irgendwie, das ist total durch die Decke gegangen. Mhm. Dieses Reel wurde, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal gesehen. Wir haben eine Irrsinnspresse. Wir haben ganz viel Anfragen. Und das ist natürlich ganz toll, weil wir genau mit dem Thema diese Sichtbarkeit oder sagen wir mal, oder auch eine Awareness, sagt man heute, für dieses Thema hergestellt haben. Und das ist natürlich was, wo das wahnsinnig gut gelungen ist. Und ihr merkt, ne, ich bin total zufrieden, weil es auch alles noch ganz neu. Das ist ganz, ganz schön, irgendwie zu merken, das hat geklappt in der Öffentlichkeit, bei den Film- und FernsehproduzentInnen, also in der Branche, bei der ARD, dafür eine Sensibilisierung herzustellen und auch eine Bereitschaft, mit uns weiter zu reden. Und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Ergebnis, ganz toll.
Ich habe das auch, also zumindest in meiner Bubble, überall gesehen, das Reel. Ich habe es natürlich auch geteilt, weil ich das sehr unterstütze, die Aktion. Und ich habe mich dann aber gefragt, also wenn es so viel Wirbel, das hat ja tatsächlich viel für viel Wirbel gesorgt oder viel Aufmerksamkeit bekommen, dann habe ich mich gefragt, warum war das denn aber vorher nicht da? Weil anscheinend gibt es ja schon eine Bereitschaft irgendwie darüber so ein bisschen nachzudenken oder so. Also wie kann das eigentlich sein, dass das Thema so lange vernachlässigt wurde?
Naja, das ist doch immer, weißt du, guck mal, das ist ja auch unbequem. Also jetzt stehen wir da und sagen, hey, wir wollen Rollen, in denen wir Sex haben. Wir wollen nicht die Frau ohne Unterleib sein. Ne? Also so dieses zum Beispiel. Oder wir wollen, dass Frauen in Filmen, dass die machtvoll sind, dass die Geld haben, dass die so. Und in dem Moment bringst du natürlich, oder du kannst ja mal die Frage stellen, warum sind die Rollen nicht so? Also warum werden denn diese Frauen, die es ja im realen Leben durchaus gibt, so nicht gezeigt? Oder warum ist die machtvolle Frau, die es manchmal gibt, 47 plus, oder auch die wohlhabende Frau, warum ist die immer zickig? Warum ist es immer, warum mag die keiner? Also was sind das für eingeschränkte Bilder? Und ich, also wie gesagt, die Frage, warum ist das so? Die einzige Antwort, die ich gefunden habe, ist, weil es halt eine, also weil es Angst vor Frauen gibt, weil es scheinbar in den Sendeanstalten, also anders ist das ja nicht zu erklären. Und ja, da gibt es also dieses, das ist sozusagen nicht neu, oder wir kriegen jetzt ja wahnsinnig viel Leser, also so Briefe, auch Mails von Userinnen, also von Frauen, die das irgendwie toll, also unsere Aktion toll finden und so weiter. Und da merkst du, die nervt es schon ganz lang. Aber manchmal ist es doch einfach so, was, da liegt schon was in der Luft und du brauchst diese eine Person oder in dem Fall Organisation, die es anspricht. Und dann ploppt das irgendwie so auf.
Ja, ja, das stimmt. Also, weil ich denke auch so eigentlich, wenn es jemandem darum geht, interessante Geschichten zu erzählen, dann kann ich sagen, zumindest von mir und meinen Freundinnen in meinem Alter sind wir auf jeden Fall jetzt mit 40 plus, erleben wir interessantere Geschichten und haben wahrscheinlich interessantere Leben als mit 21 oder 22, ja, wo du dann irgendwie auch Schauspielerin vielleicht.
Ich glaube, die können ja auch interessant sein, ne? So junge Geschichten. Also das ist ja auch, das muss ja gar kein Gegeneinander oder Entweder-Oder sein. Aber ich habe eben noch mal was anderes gedacht. Und zwar, weil du sagtest, oder weil ihr sagtet mit dem, woran liegt es das und so. Das zum Beispiel, das finde ich irgendwie, das ist ja das Prinzip oder das Phänomen deiner Torten, Katja. Wenn man deine Torten sich anschaut, die der Wahrheit, dann sind da ja auch so Dinge, das ist ja auch nicht neu. Du hast ja nicht, also du, deine Torten beruhen ja auf Fakten. Und
naja.
Ja, aber erstmal, oder auf Zuständen, sagen wir mal so, auf Zuständen. Und dann ist es dein Blick, es ist ja immer dieses einmal das Umdrehen und von der anderen Seite sehen. Und man denkt dann ja auch, ja, klar, logisch. Und dann denke ich, also ich denke dann auch mal, oh scheiße, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Oder ich denke, ja, kacke, habe ich gedacht, aber es war mir nicht klar. Und das ist, glaube ich, genau, das ist ja was ganz, ganz Ähnliches. Es geht ja, es sind ja so seismografische Stimmungen quasi auch aufzugreifen und umzusetzen.
Ja, und mal Perspektiven zu ändern. Ja, und ich glaube, wir sind oft auf eine Perspektive irgendwie festgelegt, weil es ja auch bequem ist, immer den alten Wegen zu folgen, ja, und da mal sich umzudrehen oder so. Natürlich, das ist, braucht man immer ein bisschen mehr Mühe für. Also ihr habt das Gefühl, es ändert sich was, oder? Weil ich glaube, ihr seid jetzt nicht die Einzigen. Gunnar und ich machen jetzt hier den Podcast, aber ansonsten ist ja dieses Thema schon auch so ein bisschen im Kommen. Ich glaube, Miriam Stein hat ja auch gerade so eine Aktion gemacht, was die Gesundheitsversorgung angeht von Frauen in den Wechseljahren, was relativ viel Aufmerksamkeit auch zumindest wieder in meiner Bubble hervorgerufen hat. Also es läuft ein bisschen was an, oder?
Ja, ich glaube, dass, was ich ganz wichtig finde, ist auch, dass man merkt, also es gibt ja auch ein sich gegenseitig stützen. Das ist ja was ganz Entscheidendes. Und ich habe so das eine, also das Gefühl, da sind ja die Jungen total toll. Ne? Also das irgendwie, wenn man schaut, was wie der Feminismus in den letzten 10 Jahren, also was sich da getan hat und wie das vorangegangen ist, was natürlich maßgeblich mit dem Internet zu tun hat, das finde ich, ich habe manchmal gedacht, auch wie schade, dass ich jetzt so alt bin und da nicht dabei bin. Weil irgendwie, als ich bin ja schon so feministisch auf die Welt gekommen und hatte immer das Gefühl, ich kämpfe so allein. Und also auch mit meinem Schreiben und so weiter. Das war irgendwie schon immer alles ein bisschen allein. Und irgendwie, man möchte ja immer Teil einer Bewegung sein. Und genau, was ich ganz toll finde, ist, dass jetzt eben auch bei uns, die wir jetzt halt ein bisschen älter sind, aber eben auch, man merkt, dass wir so alle, ja, wie, weiß nicht, das greift so ineinander, auch wenn wir unterschiedliche Dinge machen und irgendwie zu versuchen, an einem Strang zu ziehen, das finde ich ganz, ganz schön. Und wie gesagt, man merkt ja auf alle Fälle, dass sich was tut und dass die nicht mehr an einem vorbeikommen. Und das ist natürlich echt großartig.
Palais Flux ist ja auch so ein richtiges Netzwerk, ne?
Ja, das, was ein ganz bisschen doof ist, wir können nicht so richtig Community Building machen und so weiter. Also wir haben ja Newsletter, der ganz schön ist und irgendwie, wo man auch, also wo ich dann immer so eine direkte Ansprache versuche und auch die Frauen da reinzuholen und sagen, hey, irgendwie wer hat, wer kann, wer will mitmachen und so weiter. Wir müssten eigentlich das Community Building noch ein bisschen anders betreiben. Das ist aber einfach überhaupt nicht zu leisten, weil wir das ganze Ding eigentlich zu zweit beziehungsweise zu zweieinhalb machen. Und da würde ich mir quasi noch mehr wünschen, aber was ganz toll ist, wir haben dann ja manchmal irgendwie Veranstaltungen, also einfach auch manchmal nur so Treffen. Also ich bin ja so eine Feiertante, ich nehme ja jeden Anlass, um irgendwie zu sagen, hey, Pulle auf und sich treffen. Oder erst sich treffen, dann die Pulle auf. Und das ist ganz toll, weil irgendwie zum Beispiel letzten Sommer, da hatten wir dann unser Sommerfest und es war dieser eine schlechte Tag. Also es war wirklich gruselig, es war grau, es war kalt, es hat geweht, man brauchte dicke Jacken und es waren trotzdem über 50 Frauen da. Und oh, dann kommen die ins Gespräch und das ist so toll, was dann da entsteht und wer sich da kennenlernt und so. Und also da passieren dann eben auch viele Dinge, die ich dann gar nicht mitkriege, was ich immer schade finde, weil ich finde das alles toll, es wird so unter einem Dach passieren. Ne? Also so, man hätte so ein Palast, also wie so ein Jugendzentrum und dann kommt man irgendwie hin und trifft sich. Und das ist echt was ganz, ganz Schönes. Und also, dass das eben auch auf der Ebene stattfindet. Und natürlich passiert das Networking aber eben auch auf der Ebene von Simone und mir. Also Simone Glöckler ist die zweite Frau mit im Palast. Also wir machen das Ding zusammen und dann arbeiten ja andere, sind ganz wichtig und arbeiten da mit. Aber Simone und ich planen das und setzen es um. Und genau, und natürlich vernetzen wir uns jetzt zusehends auch auf noch ganz anderen Ebenen, wo es dann eben darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen bei größeren Sachen, wie eben zum Beispiel auch jetzt, wenn die Frauengesundheit da im Bundestag irgendwie vorgebracht werden soll, wobei ich mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken möchte. So wahnsinnig involviert sind wir da noch nicht, aber natürlich ist das auch ein tolles Thema und ist auch unser Thema.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, Silke, du hast eben davon gesprochen, dass du so eine Art generationenübergreifendes, feministisches Solidargefühl wahrnimmst. Und mir geht es dir ehrlich gesagt anders. Also mir geht es auch so wie dir, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass sich da schon auch so eine Art Graben auftut, wenn ich so mir gewisse Social-Media-Debatten aus meiner bequemen Ferne aus anschaue, zwischen eben sehr jungen Feministinnen und älteren Feministinnen, und habe den Eindruck, dass da eben eine gewisse Solidarität, die ich mir tatsächlich auch schon qua Frau sein wünsche, gar nicht so stattfindet und ich das eigentlich schade finde und mich frage, ob sich junge Frauen nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen sehr dem Ageism und der Misogynie älteren Frauen gegenüber schuldig machen. Erlebst du das auch?
Also im Moment erlebe ich das quasi nicht, weil wir auch gerade von jungen Frauen sehr viel, Anerkennung kriegen, das ist jetzt doof gesagt, aber was ich ganz schön finde, irgendwie es melden sich dann halt irgendwie Studentinnen, die fragen, ob sie oder ihre Projektarbeit bei uns machen wollen und so Zeug. Ne? Also ich sehe diese Sachen, die du jetzt gerade ansprichst, im Netz nicht. Aber das kann jetzt auch sein, dass es einfach meine eingeschränkte Sicht ist. Das Ding ist, das, was du da ansprichst, das ist ja kein neues Phänomen und ich finde es total berechtigt. Und ich finde es völlig in Ordnung und die dürfen uns doof finden und die dürfen sagen, ey, die Alten und die sind sowieso blöd oder whatever. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess. Und also mich stört der nicht. Also es ist natürlich manchmal schade, dass es dann vielleicht an einem Punkt nicht mehr Solidarität gibt. Gleichzeitig denke ich doch an manchen Stellen auch, na okay, jetzt irgendwie finde ich euch aber auch ein bisschen übertrieben oder irgendwie ich finde es übertrieben, was für die so ein Thema ist. Aber ich erinnere mich daran, ich habe ja angefangen, ich bin natural born feminist. Ich bin schon so auf die Welt gekommen und ich glaube, ich war 3 Jahre alt und wusste, hier muss gekämpft werden. Und so damit das Erste, was ich gemacht habe, war, da war ich irgendwie Mitte 20, war ein Fanzine zu gründen, das hieß Planet Pussy. Und es war ein unglaublich lustiges, so Knall auf die Fresse, popfeministisches Ding. Und die Frauen, und damals, es gab damals nur Emma. Also es gab nur, quasi nur Emma und diesen ganzen Zirkel. Und die haben sich irrsinnig angepisst gefühlt und fanden uns richtig, richtig scheiße.
Okay.
Und da hast du dann gemerkt, und das wurde dann auch öffentlich irgendwann ausgetragen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt hier ein Mutter-Tochter-Konflikt. Also da sind die Mütter, die sagen, hey, wir haben doch so viel und wir kämpfen so angestrengt. Und dann kommen wir daher mit unserem Krawall-Karacho-Witz-Feminismus. Das liegt aber daran, dass ich irgendwie immer denke, also wenn man, also deswegen ist ja zum Beispiel Ironie ist ja so mein Stilmittel, weil ich irgendwann verstanden habe, wenn ich den Finger hebe, dann kriege ich die Leute nicht dazu, irgendwie was einzusehen oder mir zuzuhören. Wenn ich aber das lustig mache und das irgendwie, ne, also gerade so ironisch und so weiter, ich erreiche am Ende viel mehr. Und das fanden die aber scheiße, weil die natürlich ihre Arbeit nicht gewertschätzt gefühlt haben. Mhm. Und das finde ich schade, weil wir konnten nur so sein, weil es die, ich sag mal, die Generation der Emma-Frauen gegeben hat. Aber es ist einfach auch, ich finde, das ist das Privileg der Jugend, dass sie doof sein dürfen, ignorant sein dürfen, ältere blöd finden. Also ich verstehe nicht, warum man uns jetzt doof finden soll, ne? Irgendwie, wir sind ja, ja total cool. Aber du, und wenn die mich doof finden, ey, das ist dann auch egal.
Weißt du, so, das macht doch nichts. Mond.
Das ist, wie gesagt, ist natürlich schade, wenn es jetzt mal um die Wurst gehen würde und es da dann ein Graben aufgeht. Ne? Also zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, Thema Abtreibung oder was weiß ich, und da wird ein Graben aufgehen, wäre das natürlich blöd, weil es ganz wichtig ist, dass wir da, dass wir möglichst viele Stimmen sind sozusagen. Aber ich bin da immer, auch das ist vielleicht, kommt vielleicht mit dem Alter, ich bin total entspannt, wenn mich jemand doof findet. Oder uns oder so. Ich höre mal was
anderes. Ja, wobei es natürlich Unterschiede gibt, in diesem doof finden. Achso, sorry, Gunda, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich wollte auch nur eine kleine Bemerkung in Klammern noch machen, dass ich es mega finde, Silke, dass du alle Dinge, die du selber machst, entweder Planet oder Palast nennst.
Ich habe schon sehr früh feministische Literatur gelesen und die war geprägt durch so zum Beispiel die Töchter Egalias. Das war der Roman einer Welt irgendwie eines Matriarchats und die Männer sind, glaube ich, nur noch zur Samenspende da. Und dann gab es so einen anderen auch so und das spielte im All und war so Science Fiction, der Mandelplanet oder so. Also ich habe lauter so mit 12, 13 diese Sachen gelesen, wo so Frauenwelten geschaffen wurden. Und ich glaube, das hat mich an der Stelle dann einfach irgendwie, das hat mich dann geprägt. Genau. Ich will noch mal ganz kurz sagen, wegen blöd, das klingt natürlich auch so ein bisschen, also wenn ich sage, das ist in Ordnung, wenn uns jemand blöd findet, finde ich auch, es ist natürlich, es mag schade sein, wenn es inhaltlich irgendwie nicht zusammengeht. Aber ich finde, es gehört auch dazu, dass wir auch mal unterschiedliche Haltungen auch aushalten. Also warum sollen wir immer alle das Gleiche richtig finden? Und das, finde ich, geht ja in der Gesellschaft momentan sehr verloren. Nur wenn der andere so ist wie ich und meine Bubble, ist die Welt in Ordnung. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und da, ne, also in dem Kontext sehe ich das auch, dass es in Ordnung ist, wenn zum Beispiel die jüngeren Frauen sagen, also die Älteren, die sind an der und der Stelle, sind die irgendwie kontraproduktiv. Da muss man dann gucken, haben sie recht oder nicht. Und wenn ich denke, nee, die haben da nicht recht, dann ist das auch in Ordnung, dass die sagen, ey, die Alten sind doof. Mhm. Und ich sage, na, die Jungen sind auch echt total bescheuert.
Total. Ja. Also wir Mittelalten sind eigentlich am coolsten. Der Rest, oh mein Gott. Aber ich finde, es gibt da ja schon so einen Unterschied, wenn du jetzt, ob du jetzt sagst, okay, die sind jetzt alle doof oder ob das jetzt halt wirklich so, okay, wir hören uns euch nicht an, weil ihr seid alt und alt wird einfach immer mit schlecht und mit irgendwie, keine Ahnung, spießig oder was weiß ich was in Verbindung gebracht. Und da finde ich, ist ja schon auch die Grenze überschritten, wo es dann halt eigentlich auch eine Diskriminierung ist. Also, und ich denke so, gerade die Jugend, ja, die so sensibel ist, was jegliche Art von Diskriminierung angeht, ist aber in Sachen Ageism hat sie so ein bisschen so einen blinden Fleck. Und das betrifft natürlich halt auch alle anderen Bevölkerungsgruppen. Das soll jetzt gar nicht so ein junge Leute gegen alte Frauen, sondern ja auch alte Männer sind irgendwie ageist gegenüber älteren Frauen. Und ich finde, dass das halt insgesamt relativ wenig problematisiert wird. Was glaubst du, wahrscheinlich, du hast es eben schon beantwortet, ist die beste Strategie, um damit umzugehen? Humor wahrscheinlich oder Ironie oder hilft uns Wut oder hilft uns einfach unser eigenes Ding dann zu machen oder was können wir tun?
Also ich finde ja Wut ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Also es ist schade, dass das so ein schlechtes Image hat. weil das ja so eine unglaubliche Triebkraft ist. Und ich glaube, wenn ich nicht immer wütend gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, meine ganze berufliche Laufbahn, die ich eigentlich sehr schön finde und ich finde die, also sehr schöne Früchte getragen hat, die wäre bestimmt so nicht verlaufen. Und das, was dann gekommen wäre, stattdessen wäre, glaube ich, echt lame gewesen. Von daher finde ich Wut ganz wichtig. Und aber tatsächlich, wie gesagt, Humor, ich finde das, also für mich ist der Humor immer die Alternative zur Verzweiflung. Und deswegen ist das für mich so wichtig. Ich habe ja früher gesagt, ja, das habe ich mal so dahin gesagt und man merkt, das stimmt, aber zum Beispiel, ich habe geschrieben, um nicht Alkoholikerin zu werden. Also, ne, das, und ich habe ja immer lustig geschrieben oder viel lustig geschrieben. Und das war so ein, ja, das hat halt einfach was Reinigendes. Das ist irgendwie, und ich finde es mit dem Humor eben so wichtig. Vor allen Dingen, man macht sich auch weniger angreifbar. Also mir hilft es einfach. Ich finde es ganz wichtig, dass ich über mich selbst lachen kann, dass ich mich auch nicht so ernst nehme. Wobei ich sehr ernst in der Sache bin, aber wenn ich dann so verkniffen werde oder so, ist das auch blöd. Und nee, mir hilft es einfach, wenn ich über mich lachen kann. Und außerdem, ja, ich weiß nicht, ich finde das schon wichtig.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ich muss auch mal sagen können, also ich finde ja auch Frauen manchmal wirklich blöd. Also ich finde, viele Frauen sind wirklich richtig, richtig blöd. Also die haben total, also was heißt jetzt Schuld, weiß nicht, aber was ist dieses Mädchenleben, dieses Prinzessinnenleben, dann dieses Ganze, also dieses irgendwie so, also ich habe dann auch das Gefühl, manche sind auch echt zu blöd. Und auch das ist was man mit Humor sehen muss. Wenn ich jetzt richtig denken würde, ey, oh, Frauen sind so wahnsinnig blöd und selbst schuld, dass sie irgendwie, warum heiraten sie auch so dumme Männer und dann und so weiter, dann wäre es ja scheußlich. Aber wenn ich da so ein bisschen lockerer drauf gucken kann und denke, ey, ich glaube, Frauen sind auch mal wirklich blöd oder und dann irgendwie auch, weil, ja, zu blöd ist selbst zu, oder besser zu machen, weiß nicht, das ist dann was anderes, dann wird es nicht so verbissen.
Es gab so einen lustigen Tweet, der so viral gegangen ist auf Twitter, den liebe ich auch, ich habe den auch schon mehrmals per Screenshot bei entsprechenden Gelegenheiten versendet, der hieß, I do not support all women, some of you bitches are very dumb. Also, ja, ja, es ist auf jeden Fall not all women, aber ich finde es eine gute Mischung, so, weißt du, so zwischen Humor und Wut zu wechseln, je nachdem.
Ich glaube, das eine bedingt das andere. Weißt du, wenn du die Wut nicht hast, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist deine Triebfeder? Ne? Also was bringt dich überhaupt ins Handeln? Also jetzt bei, also das, du hast ja ein geistiges Handeln. Du setzt dich ja mit den Dingen auseinander. Und das ist ja bei mir ganz ähnlich. Und da ist natürlich Wut, wie gesagt, ist eine gute Triebfeder. Und Humor ist dann das Mittel in der Umsetzung. Und damit erreichen wir die anderen. Wenn wir da stehen würden und so meckern, dann würden die sagen, ach guck, da ist ja die Mecker-Else. Und so aber müssen die lachen, sind schon mal eingefangen mit dem Lasso des Humors und dann setzen sie sich damit auseinander.
Ich finde das auch sehr schön und nachvollziehbar und dennoch gibt es manchmal Momente, in denen ich mir wünschen würde, dass auch in der Mecker-Elsen-Version meine Kritik ernst genommen werden würde. Dass ich mich also jetzt nicht noch bemühen muss, in meiner Kritik oder in meiner Wut entertaining zu sein, nur um etwas durchzusetzen, von dem ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist oder dass ich etwas darauf hinweise, auf einen Missstand hinweise, weil ich dann eben als, humorlose Trine gelte.
Ja, es gibt ja auch Sachen irgendwie, wo gar kein Humor möglich ist. Also zum Beispiel, ich finde diesen Krieg in der Ukraine, der sich ja gerade gejährt hat und ich merkte so, ich konnte nichts dazu schreiben. Also ich habe nur was ganz Kleines gemacht, aber ich hatte das Gefühl, das ist man dieser ganzen Sache schuldig. Da ist nichts mit Humor. Oder auch die Situation der Frauen im Iran. Da ist nichts mit Humor. Und da ist einfach, da merke ich auch, da kommt eine Empörung über das, auch das Schweigen der Welt. Also auch gerade bei der Situation im Iran. Und jetzt werden diese Mädchen vergiftet. Also, ich meine, ich merke das jetzt, wenn ich drüber rede, ich kriege hier gerade so eine, also Gänsehaut, da ist immer so pathetisch, aber ich merke so, wie sich mir hier die Haare an den Beinen aufstellen, weil ich irgendwie das so schlimm finde. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Und da ist auch nichts mit Humor. Und ich finde, da darf man sich auch empören, da muss man sich empören. Das ist so, wie Greta Thunberg auch das Recht hat, vor der UN zu stehen und sich zu empören. Da muss man auch nicht humorvoll sein.
Ja, das stimmt. Das, Greta Thunberg war aber, hatte aber Glück, dass sie da noch, wie alt war sie da, 16 oder 17, als sie das gemacht hat. Ich glaube, mit 49 wird dir die Wut noch mal ganz anders angerechnet, auf jeden Fall. Gunnar, hast du noch Sachen, auf die du jetzt noch hin möchtest? Weil ich wollte jetzt schon mal sagen, so ein bisschen auf die Zeit achten.
Ich hätte eigentlich nur eine Frage, aber vielleicht können wir auch erstmal erklären, ob du da überhaupt was zu sagen möchtest, Silke. Gibt es irgendwelche konkreten politischen Forderungen, die du hättest? Oder siehst du irgendwelche, siehst du die Politik im Zugzwang, was ältere Frauen angeht? Also Stichwort, in England gibt es hier die große Debatte auch um die Menopause und es fangen jetzt schon, auch in einigen anderen Ländern wird diskutiert, was zum Beispiel ja im Zusammenhang mit Menstruationsurlaub in Anführungsstrichen durchgesetzt werden sollte, dass das auch für die, also mehr Freiheit oder ja andere Arbeitsbedingungen für Frauen in den Wechseljahren. Fändst du sowas wichtig?
Also ich finde es total wichtig, in den Blick zu kriegen, dass Frauen in den Wechseljahren mitunter körperliche, so starke Einschränkung ist jetzt ein doofes Wort, aber ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt nichts anderes ein, haben, als dass es ganz wirklich notwendig ist, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin das berücksichtigt. Also da müssen zum Teil andere Arbeitssituationen geschaffen werden. Das finde ich ganz elementar. Das ist die Frage, wie das verankert wird. Also ne, muss so etwas gesetzlich verankert werden und. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, weil so wie das momentan läuft, niemandem da geholfen ist. Also ne, die Frauen sind eben oft eingeschränkt in ihrer Leistungsfähigkeit, fühlen sich in ihrer beruflichen Situation total beschissen, weil sie merken, sie können das gerade nicht bringen. Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber denken, was ist denn mit der los? Und da ist es halt ganz wichtig, dass man ins Gespräch kommt. Inwieweit es da Rahmenbedingungen geben muss, weiß ich nicht. Und beziehungsweise, ich wollte noch was sagen zu der Menstruation, aber das führt dann vielleicht zu weit.
Ja, schieß los,
würde ich sagen. Nee, das Ding ist, und jetzt bin ich wahrscheinlich dann ein bisschen wirklich so die alte Frau, die Sache mit dem Menstruationsurlaub oder den freien Tagen, das ist, und ich habe wirklich, ich habe irrsinnig gelitten, ich hatte wahnsinnige Schmerzen, ich war wirklich, also es war wirklich sehr, sehr schlimm bei mir, auch ich habe auch enorm geblutet. Ich weiß, andere hatten immer nur mal so ein, zwei Tampons und der Drops war gelutscht. Das war bei mir ganz anders. Und trotzdem, das sind dann so Momente, wo ich denke, okay, wie soll denn das jetzt gehen? Und wer finanziert das eigentlich alles? Und dann kommt irgendwie jetzt auch noch KI und ich frage mich, wer eigentlich irgendwann mal dieses ganze Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften will, das wir brauchen, um unseren schönen Staat zu finanzieren. Also deswegen bin ich vielleicht auch nicht die Erste, die da ruft, ja, was jetzt irgendwie die Wechseljahre anbelangt, brauchen wir unbedingt freie Tage und so weiter. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Also mir ist das ein bisschen zu leicht, jetzt immer nach irgendwelchen freien Tagen zu rufen oder Urlaub und
Also vielleicht geht es auch erstmal so um Awareness, weißt du, dass du dich zumindest nicht mehr schämen musst, dass da vielleicht auch unternehmensseitig mehr Rücksicht darauf genommen wird, dass du ich weiß nicht, eine bessere Klimaanlage bekommst oder irgendwelche Sachen, die dir mehr Remote-Arbeit oder so. Also, dass es dir irgendwie erleichtert wird und das hatte ja Miriam Stein hier im Gespräch in dem Podcast auch gesagt, dass die Beschwerden der Menopause genauso ernst genommen werden wie jetzt Rückenprobleme von Männern oder so.
Ja, das ist da, genau, das ist auch das, was ich dann, also was ich sagen wollte. Also wir haben ja zum Beispiel, wir haben ja auf der Seite von Paliflux, also wir haben ja eine Wechseljahrsberaterin, die genau dazu berät, ne, die irgendwie sagt, was Firmen tun können, um den Frauen in dieser Zeit die Arbeitssituation zu erleichtern. Also mir war es zum Beispiel ganz wichtig, dass das Thema nicht wieder bei den Frauen ist. Was sollen die Frauen machen? Das sagen wir zwar auch so ein bisschen, ne, und du kannst das und das und den Tee trinken oder so, aber irgendwie, ich wollte das nicht wieder individualisieren und die einzelne Frau, die da sitzt und denkt, scheiße, ich muss wieder leistungsfähig werden, sondern das Thema in die Unternehmen bringen und ne, dass die sich darauf einstellen und da Angebote machen. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also genau, aber da ist so ein bisschen, wie gesagt, auch inwieweit das jetzt gesetzlich verankert werden kann und muss, da bin ich einfach noch unschlüssig. Da kann ich jetzt, also kann da auch keine Petition auf den Weg bringen momentan.
Da bin ich jetzt auch keine Expertin für, aber ich glaube, das haben wir auch schon öfter mal angesprochen, der Fachkräftemangel, ja, der wird auf jeden Fall Frauen in den Wechseljahren helfen, ein besseres Arbeitsumfeld, denke ich mal, zu bekommen, weil man sich jetzt gar nicht mehr leisten kann, die Frauen einfach ja gehen zu lassen, denn viele kündigen ja auch. Also ich glaube, was du gesagt hast, schon wegen berufliche Umorientierung, die bei dir in der Zeit kam, da bist du ja auch nicht die einzige Frau. Also die Wechseljahre wechseln ja vielleicht auch jetzt nicht mehr als nur irgendwie die Hormone. Ich hätte noch mal eine letzte Frage an dich. Hast du dich schon mal jünger gemacht eigentlich, als du bist?
Nee, ich glaube nicht. Ich überlege gerade, ich habe mich natürlich älter gemacht früher, das ist ja klar, haben wir wahrscheinlich alle. Aber ich glaube nicht, dass ich mich viel jünger gemacht habe.
Sehr schön, alles andere hätte mich auch gewundert.
Nee, ich denke immer, die Dinge sind so, wie sie sind. Weißt du, so deswegen, weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen pragmatisch.
Ich kenne ja doch einige, die immer noch sagen, ach, sie wären 39 oder so. Ich denke, ach, das ist doch jetzt aber auch so wirklich. So, jetzt albern. Nee, also von mir aus war das das. Oder Gunnar, hast du noch irgendwie eine abschließende Frage? Was, brennt dir noch was unter den Nägeln?
Nee. Silke, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Das war, Food for Thought, sagen die Britinnen, glaube ich. Also für mich auf jeden Fall. Ich nehme viel aus dem Gespräch mit, hab großen Dank. Und ich möchte auch nochmal Palais Flux, euch allen ans Herz legen. Ich lese da immer wieder sehr, sehr gerne drin rum, sozusagen.
Gunnar, das freut mich total. Das ist ganz schön. Das ist ja auch das Gute. Es ist ja auch interessant, wenn man noch gar nicht so alt ist. Ne? Aber es freut mich, das höre ich sehr gern. Vielen Dank dafür.
Ja, ist eine schöne Vorbereitung für uns. Ich bin jetzt gerade 43 geworden. In 4 Jahren darf ich offiziell dann reingucken bei euch. Aber ich mache es jetzt auch schon immer heimlich. Ich mache mich jetzt einfach immer älter, wenn ich auf eure Seite gehe.
Genau, manchmal muss man sich älter machen. Das Ding ist, man so reingucken kann ja nie, aber man kann halt nicht mitmachen. Also wenn du da irgendwas beitragen willst oder so, dann musst du eben mindestens 47 sein. Und aber reingucken kann man natürlich vorher. Für alle offen.
Ja, aber kein Problem, Silke, weil ich bin gerade bei meinen Eltern und habe entdeckt, also so alte Schülerausweise, die wir damals halt alle immer gefälscht haben, um ins Kino zu kommen. Und ich habe noch einen, wo ich Jahrgang 76 bin.
Und welcher
schön,
Jahrgang?
So mit Tintenkiller.
Und welcher Jahrgang bist du?
Ich bin eigentlich Jahrgang 80. Ich habe einen von, wo ich 76, dann 77. Es gibt so diverse.
Das müsst ihr posten. Das ist toll. Das muss die Welt sehen. Das ist lustig.
Gut, also Gunda kann mit ihrem Schülerausweis bei euch mitmachen. Ich melde mich dann in 3 Jahren nochmal.
Sehr gern. Sehr gern.
Und ich hoffe, bis dahin habt ihr expandiert. Ich beobachte euch weiter. Freue mich, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch, liebe Silke.
Ja, vielen Dank an euch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ganz toll. Vielen Dank dafür.
Uns auch. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40. Tschüss.
Tschüss.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fix40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fix40.podcast und schreib uns gerne an mail@fix40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.